du kannst den Fahrgastraum, wo du normalerweise fährst, da hast du ja oben den Staukasten.
Ja.
Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Abhängung nach unten macht, damit sich der Fahrgastraum dann ein bisschen davon abkapselt.
Aha.
Also da, wo du dann wirklich schläfst, vielleicht auch duscht, kochst, sitzt,
ja,
dass der Raum kleiner wird und die Heizung sich auf diesen Raum konzentriert und auch mit weniger Gas oder weniger Diesel aufkommt, um diesen Raum auf 20, 25 Grad zu halten.
Clever.
Nächstes Pössl.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast.
Welcome back. Happy New Year, Mr. Kassenwagen.
Hallo Jan, grüß dich.
Schön, dass du da bist.
Auch dir ein gutes Neues.
Frohes Neues.
Frohes Neues.
Wintercamping unser Thema heute. Warm,
jawohl,
sicher unterwegs in der kalten Jahreszeit. Schnee, Frost, Minusgrade. Das ist für echte Camper kein Ding, oder?
Das ist kein Hindernis.
Es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu erwehren.
Zu erwärmen.
Und zu erwärmen. Wir zeichnen ja hier in Einring auf. Das ist ja unweit der ganzen Skigebiete hier.
Vielleicht ist das gerade nach Voralpenland.
Salzburger,
ja,
Land und so weiter. Und man sieht doch zahlreiche Wintercamper auch beim Skifahren.
Ja, du siehst zum Beispiel, nehmen wir mal so einen Campingplatz oder so ein Hotel wie Swofallgut mit Wintercampingplatz mit angegliederten, wo du zwei Skigebiete hast. Einmal Schmittenhöhe und Skitsteinhorn. Da findest du sehr, sehr viele Wohnwagen und Wohnmobilisten, die dort den Winter verbringen in ihren eigenen vier Wänden.
Wollen wir heute mal drüber sprechen, wie ihr euren Kastenwagen wintertauglich macht. Welche Ausrüstung braucht man denn wirklich? Welche Stellplätze gibt es vor allen Dingen? Heizung, Sicherheit, starkes Thema. Grundsätzlich gilt ja, der Wagen muss eine Temperatur halten. Also wenn ich jetzt beispielsweise Skifahren möchte und nicht möchte, dass die Leitungen einfrieren, dann stelle ich ein.
Müsstest du die Heizung laufen lassen?
Lass ich die ganz laufen, oder?
Die müsstest du ganz laufen lassen, sagen wir mal so mindestens 5 Grad, ich würde vielleicht so 8 Grad Innenraumtemperatur empfehlen, damit der, Achtung, magisches Wort, Frostwächter nicht auslöst.
Aha, stimmt, den gibt es ja auch noch. Also 5 Grad reicht dann.
Ich würde 8 nehmen, weil die Heizung, wenn die 8 anzeigt, kommt drauf an, wo das Thermostat sitzt.
Mhm. Ja.
Frostwächter sitzt ja irgendwo in der Bodengruppe, das heißt, dann hast du weiter unten noch ein bisschen kälter. Also 8 Grad, 10 Grad Innenraumtemperatur beim Fahrzeug garantiert dir, dass der das Frostwächter nicht auslöst und somit dein Frischwasser sozusagen an Bord bleibt und nicht ausläuft.
Und wie lange hält dann so eine Flasche, eine Gasflasche? Wenn ich jetzt mit Gas heize beispielsweise.
Ach so, eine Gasflasche, ja, wenn du eine 11-Kilo-Flasche hast, ist es richtig kalt. Sagen 1,5 Tage, 2 Tage maximal.
Ui, schau her. Okay.
Also drauf an, wie du das Fahrzeug danach aufheizt, wenn du es
bitte. Na, wenn ich jetzt, also ich gehe zum Skifahren.
Ja.
So. Und will aber, dass das diese 8 Grad hält,
ja,
dann fahre ich ja erstmal ins Skigebiet an, dann habe ich vorne die Heizung an. Dann ist ja schon mal ein bisschen warm.
Hast du wahrscheinlich schon so 20 Grad im Auto, genau.
Schon.
Ja.
Also 21, weil ich auch ein ziemlich heißer Typ bin, muss ich sagen.
Du erwärmst das Auto von innen, okay.
Bei uns zwei wärst du dann schon so 50 Grad in dem Bereich.
Oh,
ja.
Das ist wirklich hot dann, ja.
So, aber dann ist ja nur vorne warm. Oder zieht das dann durch in den ganzen Wagen?
Sitzen wir beide nur vorne oder ist einer
wir sitzen,
vorne?
Ja, du liegst ja wieder hinten, um dich dann auch zu entspannen fürs Abrischen. Na, wir sitzen beide vorne, haben die Heizung an auf 25 Grad.
Ja, sowas, genau.
So, oder ist dann schon wieder alles, wenn ich dann in die Skistuhe rein und aus dem Fahrzeug rausgehe, ist dann schon wieder alles weg?
Du musst ja beim Kastenwagen immer so rechnen oder beim Campervan, vorne die Heizung ist ja eigentlich für den Lieferwagengebrauch gedacht. Das heißt, da ist ja eigentlich eine Trennwand, die die Fahrerkabine vom restlichen Fahrzeug abtrennt. Darauf ist die Heizung ausgelegt. Also wenn du jetzt im Fahrgastraum vorne 25 Grad heizt, hast du hinten im Fahrzeug keine 25 und du hast auch keine Luftauslässe.
Hm.
Das heißt, umso weiter nach hinten du gehst, umso kälter wird's.
Okay. Also bringt es dann eigentlich nicht, dann ist der Wagen nicht vorgewärmt.
Der ist vorgewärmt, der hat sicher auch 16, 18 Grad im Heckbereich, ja, weil die Luft natürlich zirkuliert.
Mhm.
Aber wenn du dann ankommst, müsstest du die Heizung schon relativ schnell auf deine 8, 10, 12 Grad einstellen, auf das Niveau und das Level, wo das Fahrzeug halten will.
Also wir steigen dann aus, sind oben am Berg auf der Piste.
Jawohl.
So, und dann machen wir was?
Gehen wir Skifahren.
Ja, mir geht Skifahren. Ja, aber das Auto, der Kastenwagen
das
muss
das
ja.
Das Auto steht ja unten am Parkplatz oder auf dem Wintercampingplatz oder Winterstellplatz, je nachdem, ja, für was du dich entschieden hast, würdest du die Heizung laufen lassen und das Fahrzeug immer in so einem Temperaturmodus von 10 Grad halten. Ja.
So, dann reicht's.
Dann reicht's.
So, und jetzt hast du ja aber gesagt, 1,5 Tage hält das dann durch.
Ja, wenn wir jetzt stopp. Wenn du es auf dem Level hältst, aber du kommst irgendwann vom Berg runter und willst ein warmes Fahrzeug,
ja.
Dann brauchst du nicht mehr Gas, wenn du da wieder auf 20, 25 Grad hochgehst.
Ach, du hast einmal komplett das Programm gerechnet.
Genau.
Stimmt, okay, dann kommen wir wieder zurück, dann geht's hoch auf.
Genau, wir sind gekommen zurück. Wir beide würden wahrscheinlich noch ins Après-Ski gehen, auf ein, zwei Absacker. Und
unbedingt.
Dann, bevor wir uns dem Abendessen hingeben, vielleicht nochmal ins Fahrzeug duschen. Oder einfach mal entspannen, da wirst du ein warmes Fahrzeug. Das heißt, du müsstest dann in dieser kurzen Zeit, wahrscheinlich zu einer Tageszeit, 4, 5, 6 Uhr abends, das Fahrzeug nochmal auf 20, 25 Grad erhitzen, dann brauchst du natürlich mehr Gas. Deswegen habe ich jetzt mal mit 1,5 Tagen passiv gerechnet.
Also so 1,5 Tage können wir aber einmal volles Programm.
Einmal volles Programm, genau. Mit 2 11-Kilo Gasflaschen kommst du wahrscheinlich so 3, vielleicht wenn es gut läuft, 4 Tage durch.
Ach, das geht dann schon.
Das
jetzt mit
schon.
Dem, was wir jetzt gerade besprochen haben.
Genau. Kommt drauf an, wie viel Gasvorrat du dabei hast. Ne? Oder ist es eine Gasheizung, eine Dieselheizung, da gibt es da verschiedene Heizarten.
Na, wenn hinten die Gasflasche drin ist, das ist, glaube ich, das Gängigste.
Die Gasheizung, genau.
Die Gasheizung. Also eine 11-Liter-Flasche, ist das die dicke oder ist das die kleine?
Die große.
Die große.
Die kleine ist 5,5.
Also 11 Liter passt, sind wir da.
11 Liter passt, genau, also 11 Kilo. Und da, wenn du da zwei mit hast, 10,8 glaube ich ist das genau, wenn du zwei reinbekommst, ja, von der Größe vom Gasstaukasten ist es ja abhängig, ob du eine große, eine kleine oder zwei große oder nur zwei kleine reinkriegst, dann davon hängt natürlich auch die Zeit ab, in der du heizen kannst.
Macht es denn Sinn, dass mit dieser Zeitschaltuhr, das gibt's ja auch die Möglichkeit, dass ich das über die App vorher schon programmiere, dass es dann ab einer gewissen Uhrzeit, wir kommen jetzt um 18 Uhr vom Skipark, vom Après-Ski zurück.
Ja.
Und dann kann man das ja einstellen mit der Truma iNext App oder wie, also.
iNX.
Irgend sowas.
Genau, es macht schon Sinn, wenn du eine Fernsteuer- oder einstellbare Standheizungssystem hast, jetzt wie ein Truma-System, modernes, ja, dass du das voreinstellst und sagst, bitte, liebe Heizung, mach mir ab 17 Uhr das Fahrzeug kuschelig warm. Ich komme um 17:30, 18 Uhr. Braucht ja ein bisschen Vorlaufzeit. Macht schon Sinn. Wenn es nicht geht, dann kommst du halt erstmal in ein Fahrzeug. Wenn es eine manuelle Steuerung ist, dann hast du halt erstmal diese 10 Grad und dann musst du heizen, wenn du im Fahrzeug bist.
Aber jetzt ja die Frage. Jetzt kommen wir ja vom Après-Ski zurück.
Ja.
Jetzt ist der Wagen bumperl warm.
Jetzt ist er warm, genau.
Und wir müssen ja irgendwie reinkommen. Also da ist dann, wenn wir dann, bis wir dann drin sind nach dem effektiven Après-Ski, ist genau. Das ja alles wieder weg dann,
die Wärme. Also wir würden quasi eine Absprache treffen, würden die Ski schon positionieren, würden uns schon fast entkleiden, also ja. Jacke ausziehen und ja. Dann würde ich von drei runterzählen und in einem 15 Sekunden Vorwärtsrolle würden wir beide im Auto verschwinden und sofort die Tür wieder schließen.
Ist dann aber, so, das ist jetzt kein Schal, also muss man schon so machen dann, oder?
Schnell rein und raus, genau. Die Tür sollte so kurz wie möglich offen sein natürlich, weil du damit die warme Luft wieder rauslässt. Ja, ganz klar wie.
Okay, aber ehrlich gesagt macht es dann keinen Sinn vorzuheizen. Eigentlich.
Also nicht zu lange natürlich, du brauchst ja auch unnötig viel Gas. Ein Fahrzeug schon eine Stunde vorher auf 25 Grad zu heizen macht keinen Sinn, aber so 30 Minuten, 20 Minuten Vorlauf, je nach Heizung, es gibt ja eine 4er, eine 6er, 6 kW, 4 kW Heizung. Je nachdem, wie stark die Heizung ist und wie groß die Heizleistung ist, je nachdem musst du natürlich ein bisschen die Zeit berechnen, die die Heizung braucht, um das Fahrzeug auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen.
Jetzt mal eine Frage, bevor ich es vergesse. Wir kommen jetzt vom Skifahren zurück und haben aber noch Wasser in den Leitungen drin. Wollen das nicht mit dem Luftballon da irgendwie lustig rausmachen?
In Mittelstellung, ja, die Leitungen entleeren.
Jetzt steht der Wagen da und jetzt habe ich ja das gleiche Thema mit dem Gefrierpunkt-Ding. Das ist unter 8 Grad, wenn es dann geht, im Platz die Leitung.
Nee, also da platzt keine Leitung. Unter 5 Grad, sagen wir mal so Pi mal Daumen, geht halt der Frostwächter auf.
Das heißt, den kann ich ja zumachen, oder?
Nee, den kannst du nicht zumachen. Der lässt erstmal das Frischwasser aus dem Tank ab, damit da kein Schaden entsteht.
Aber den kann ich ja deaktivieren.
Frostfilter kannst du auch nicht deaktivieren.
Ah, der geht immer auf?
Der geht immer auf.
Ach so.
So, jetzt hast du halt ein Fahrzeug ohne Wasser im Tank, aber natürlich noch Restwasser in den Leitungen. Wenn das Fahrzeug auf 10 Grad Dauer erhitzt wird oder auch mal 25 lang du damit unterwegs bist, entsteht ja kein Problem. Das Problem entsteht ja dann, wenn du es abstellst und die Heizung ausmachst. Dann musst du genau das machen, was wir schon...
Und deswegen will ich sie ja anlassen. Und die Frage ist, wie lange ich sie anlassen kann.
Wie, wenn du nicht im Fahrzeug bist?
Ja.
Also nicht beim Skifahren, sondern
also ich komme jetzt vom Sonntag vom Skifahren zurück, habe auch noch Wasser in der Leitung drin und will am nächsten Samstag wieder fahren.
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Geht sie nicht aus?
Nee.
Also auch mit
du würdest auch keine Lust haben, dafür jetzt 60 Euro in Gas zu investieren. Dafür, dass das Auto eine Woche steht, denke ich mal. Und es kommt ja auch der Abgasaspekt. Wenn du das Fahrzeug irgendwo in München Seitenstreifen abstellst, dann läuft jetzt 6 Tage die Heizung, dann werden sie alle bedanken.
Das sieht man dann, wenn er dampft, oder?
Da kommt so ein leicht, du hörst es am Geräusch und du riechst es dann am Auspuff, wenn das Gas verbrannt wird,
Also macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Lass mal das weg. Jetzt gibt's ja diese Rollos, wenn ich vorne zum Beispiel diese Sichtschutzgeschichte hochmache, vorne an den Seitenscheiben und so weiter, da ist ja so latent eine Isolierung mit dabei.
Naja, die Rollos sind eher ein Sichtschutz oder Sonnenschutz, Blickschutz. Die sind gegen Hitze teilweise beschichtet, aber so eine richtige Isolierung ist es nicht. Eine Scheibe ist immer eine ziemlich große Kältebrücke.
Also das bringt nichts, weil das sah so aus, das ist nur gegen Sonne.
Ja, es bringt schon ein bisschen was, klar. Aber so ist es nicht der Effekt, den man sich, glaube ich, erwünscht, wenn man die schließt, dass es dann auch innen warm bleibt.
Wann warst du das letzte Mal Skifahren mit dem Kastenwagen?
Oh. Soll ich ehrlich sein?
Sei ehrlich.
Das war kurz vor Corona. Ich glaube, das war 2018, 2019, war ich am Kitzsteinhorn für 2 Nächte am Parkplatz gestanden. Ein Tag Skitour, ein Tag alpines Skifahren. Das hat super funktioniert mit den Gasflaschen, also überhaupt kein Thema. Aber gleich neben der Tenne, neben Après-Ski, also ich weiß gar nicht, ob ich da bemerkt hätte, wenn ich nicht geheizt hätte.
Wenn du erfroren wärst, hättest du nicht gemerkt. Jetzt ist ja die Auswahl des Parkplatzes ja auch ein Thema. Also bringt das was, ob ich jetzt auf einem leeren, freien Parkplatz stehe, morgens zum Skigebiet komme und dann pfeift da der Wind oder ich stehe hinter einem im Wald oder wo es ein bisschen gedämmt ist oder was drumherum. Bringt das einen Unterschied oder ist das wurscht?
Na, die Frage ist, wo du halt, wenn du da im Wald stehst, ob du da wieder wegkommst.
Also bei meinem Fall war, ich bin ins Skigebiet angefahren, kam nachts um 3 dann auf den Parkplatz.
Ja.
Und der war komplett leer.
Ja.
So, hat's gepfiffen gemacht, getan und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, habe ich wahrscheinlich einen höheren Energieverbrauch, weil es dann doch mehr pfeift. Oder macht's dann irgendwo, muss man hinterm Bushäusel parken mit Windschutz oder?
In erster Linie geht es mal darum, du kannst ihn nur da parken, wo es erlaubt ist. Ja? Ob da jetzt Autos stehen oder Häuser, das kannst du gar nicht beeinflussen. Ich würde da eher darauf achten, wie ist der Untergrund. Ja? Aber wenn du nämlich zu weit an Wald ranfährst, in Matschschnee oder Tiefschnee oder zu viel ins Geröll, du hast einen Frontantrieb, das Fahrzeug hat ein gewisses Gewicht von beladen, wahrscheinlich um die 3,3, 3,5 Tonnen, muss erstmal wieder wegkommen. Ja? Ja. Also da wäre mein erster Gedanke, wie kann ich so parken, dass ich nach einem Tag auch wieder wegfahren kann, ohne dass das Fahrzeug hängen bleibt. Ob das jetzt mehr einer Kaltwindbelastung ausgesetzt ist oder nicht, wäre mir jetzt mal nicht so wichtig. Dann würde ich vielleicht sogar überlegen, ob du nicht mit diesen Isolationsmatten im Fahrzeug arbeitest, ja, dass man zum Beispiel den Fahrgastraum abhängt. Und hinten gibt es auch diese Isomatten vor den Türen und Fenstern, die wirklich das Fahrzeug, also diese Kältebrücke, Fenster etwas eliminieren, weil das ist das Schlimmste. Die Dachfenster sind nicht ganz so schlimm, die Hekis, aber wenn du schon mal die Fenster ringsrum oder schon mal im Heckbereich, ja, an der Tür mit einer Isomatte versehen hast, dann hält die Temperatur im Fahrzeug besser.
Habe ich es jetzt so verstanden, du würdest dann den Raum halbieren?
Also ich speziell würde nur hinten im Heckbereich so eine Art Winterpaket-Isomatte da heranklipsen, damit die Hecktür sozusagen Kälte oder Wärme isoliert ist.
Aber habe ich das jetzt falsch verstanden, dass du den Raum halbierst?
Ja, du kannst zum Beispiel schon auch, viele machen das, ich persönlich habe es nicht gemacht, aber du kannst den Fahrgastraum, wo du normalerweise fährst, da hast du ja oben den Staukasten.
Ja.
Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Abhängung nach unten macht. Ja, da gibt es auch eine Isomatte, ist da nicht so geschickt, aber so ein Vorhangsystem, damit der Raum im Innenbereich, ja, damit sich der Fahrgastraum noch ein bisschen davon abkapselt.
Aha.
Also da, wo du dann wirklich schläfst, vielleicht auch duscht, kochst, sitzt, dass der Raum kleiner wird und sozusagen die Heizung sich auf diesen Raum konzentriert und auch mit weniger Gas oder weniger Diesel aufkommt, um diesen Raum auf 20, 25 Grad zu halten.
Clever.
Nils Pössl.
Mr. Kastenwagen. Wenn ich jetzt so die Sorge habe, oh, ich weiß es nicht, ich starte zum Winterskifahren und weiß aber nicht mehr um den Gasflaschenfüllstand.
Ja.
Und jetzt geht mir das Ding in der Nacht aus.
Also da gibt es zum einen natürlich ein Messgerät. Da kannst du immer gucken, bevor du losfährst, wie viel ist noch in der Flasche drin. Ich würde zum Wintercamping immer grundsätzlich mit fast nur vollen Flaschen fahren. Ja.
Mhm.
Also wenn du eine viertelvolle Flasche brauchst, du nicht mehr mitnehmen. Die 2 Stunden, die noch ausreicht oder 3, das macht keinen Sinn. Das zweite ist, es gibt natürlich ein System, das heißt Duo Control zum Beispiel.
Mhm.
Ja, mit diesem System kannst du automatisch Flaschen umschalten, also gesteuert.
Muss ich aber nachrüsten, ist jetzt nicht serienmäßig mit dabei.
Das musst du mitbestellen oder kannst du nachrüsten, genau. Das heißt, du kannst sozusagen im Fahrzeug dann, wenn du merkst, die Flasche ist leer, kannst du manuell umschalten und hast dann die zweite Flasche im Betrieb. Ansonsten bleibt dir nichts übrig, wie hinterzulaufen und die Flasche umzustöpseln.
Muss man einmal durch. Was ist von so Heizlüfterlösungen zu halten?
Ja, ist immer die Frage, wo kommt der Strom her?
Ja, ich weiß, ich frag's ja.
Du stehst jetzt irgendwann, ich nehme jetzt einfach mal so einen Parkplatz vom Skigebiet, weil wir es gerade jetzt angesprochen haben. Ja?
Ja.
Da gibt's oft Parkmöglichkeiten für Wintercamping. So, da ist aber kein Strom. Also im Kitzsteinland zum Beispiel ist kein Strom.
Mhm.
Dann stehst du da und kannst deinen Heizlüfter angucken.
Ja.
Er wird nicht warm. Das heißt, Heizlüfterlösungen werden dann sinnvoll, wenn du am Campingplatz bist und am Außenstrom hängst oder am Stellplatz am Außenstrom, dann kannst du die benutzen. Das macht natürlich irre warm. Das würde ich auch in dem Fall machen. Ja. Zuheizen mit so einem Heizstrahler oder sogar nur mit dem Heizstrahler heizen, wenn ich Strom zur Verfügung habe. Aber dazu brauche ich Außenstrom.
Muss schon. Also
Landstrom.
Und über eine Eigenstromversorgung, PV, das geht nicht, oder?
Im Winter sowieso nicht, nee. Die wird die Leistung nicht bringen. Winter ist ja eh nicht so effektiv im Sommer, da weniger Sonnenstunden, weniger hell. Ja, und meistens ist es ja auch beschneit oder irgendwie betaut oder beregnet. Das heißt, die PV oder Solar funktioniert nicht so, wie sie eigentlich, also im optimalen Effizienzgrad, wie sie im Sommer funktioniert. Damit hast du automatisch weniger Saft in den Batterien, du kommst da nicht weit. Und meistens haben diese Heizgeräte auch zu viel Leistung.
Mhm.
Ja, das wird dein Wechselrichter, du hast ja einen Wechselrichter, brauchst du dann ja die 12 Volt Spannung auf 230 Volt hochtransformiert. Und der wird meistens die Peakleistung oder die Gesamtleistung dieses Heizgeräts nicht schaffen. Also wird er nicht funktionieren.
Hast du ansonsten noch einen Tipp, was das Thema Notfallausrüstung angeht?
Notfallausrüstung?
Flasche Wodka oder wenn es gar nicht mehr heizt, dann.
In deinem Fall würde ich vielleicht auf Alkohol.
Du hast vorhin gesagt, immer auf die volle Flasche achten.
Immer auf die volle
Flasche. Du meintest die Gasflasche, glaube ich.
Nee, die meintest du. Nein, natürlich die Gasflasche. Also immer dreiviertel volle Gasflasche. Keine halb leeren oder viertel leeren Gasflaschen mitnehmen. Ja, klar, mit der Gasflasche kannst du natürlich auch Tee kochen. Ja, du hast ja auch einen Gaskocher im Fahrzeug. Das heißt, möglichst viel warme Getränke. Thermoskannen macht Sinn, Wärmflasche macht Sinn, dicke Decken machen Sinn, Thermoschlafsäcke, Thermounterwäsche, alles, was dich warm hält.
Alles dazu. Aber ich finde ich fand diesen Tipp mit dieser Matte, diese Isoliermatte oder wie hast du es genannt, wo man dann den Raum
Isoliermatte,
abtrennen kann.
Genau, und dann den Raum halt möglichst klein halten, den ich beheize. Umso kleiner der Raum, umso effizienter funktioniert die Heizung.
Duo Control haben wir uns gemerkt noch
Control.
Als Takeaway und dass eben die Photovoltaikanlage nicht so gut funktioniert. Wobei ich denke doch immer beim Skifahren, wenn du so einen klaren Himmel hast, dass die Sonne dann durchbrennt. Also
ja.
Geht's dann auch zu, hat das mit der Temperatur dann noch was zu tun oder ist das wirklich nur die Lichteinstrahlung?
Erstens mal der Sonnenstand, ja, der Winkel des Lichts auf die Solarzelle an sich, also auf die PV-Platte. Und zum Zweiten natürlich du hast im Sommer ja 11, 12 Sonnenstunden, so lange ist es ja im Winter gar nicht hell. Und das Nächste ist, du musst natürlich auch mal so ein Fahrzeug von einer ganz niedrigen Temperatur, also vom Niveau her erstmal hochheizen. Im Sommer ist es ja schon warm.
Ja.
Also es sind viele Faktoren, die darauf einspielen. Und natürlich brauchen diese Heizgeräte endlos viel Strom. Also Wattleistung und das hast du meistens nicht zur Verfügung.
Habt ihr das mal getestet, wo du jetzt sagst, wenn die Sonne quer einstrahlt auf so eine Solarzelle, dass dann weniger Energie reingeht?
Du kannst ja bei den meistens, also hast du ja einen Bluetooth-Connect zu den Solarmodulen. Siehst du genau, was reinkommt, also was runterkommt in die Batterien. Und es wird je nach, also von Sommer zu Winter wird es immer weniger.
Kann man das prozentual sagen, dass wenn die Sonne jetzt in so einem schrägen Winkel auftritt oder wenn sie halt wirklich um 12 Uhr komplett runterknallt?
Du kommst da teilweise nur noch auf 30% Effektivität.
Ach, schon.
In den November, Januar, Februar Monaten, in diesen kalten Wintermonaten.
Ja, okay, aber es ist ja für den Sommer auch spannend zu wissen. Wenn ich das aufladen möchte, dann gerne zur Mittagszeit lieber, vielleicht.
Ja, das ist ja, also generell, ob du jetzt die Solar auf dem Fahrzeug oder im Haus verwendest, du hast immer das gleiche Thema. Im Sommer hast du zu viel Energie, du kannst sie gar nicht verwenden, weil du musst nicht so viel heizen, du hast nicht so viel Verbrauch und im Winter hast du eigentlich zu wenig Energie, wo du es bräuchtest. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil dem Spiel mit Autarkie und Solar und eigener Stromversorgung.
Oder halt so eine externe Powerbank, so, was ich gesehen, für 1000 Euro gibt es so riesen Kisten.
Gibt es Riesenkisten.
Alles,
es gibt
oder?
Auch auf Wasserstoffbasis, ja, E-Feuer. Da gibt es unterschiedlichste Lösungen, wie ich Strom erzeugen kann im Kastenwagen oder generell im Reisemobil, wenn ich mobil unterwegs bin. Die funktionieren alle ganz gut. Nur wie gesagt, auch die musst du laden nach einer gewissen Zeit und reden wir mal von 3-4 Tagen Wintercamping ohne externe Stromversorgung. Das wird schon eng.
Wird dünn. Darauf achten. Wunderbar. Robert Hein, Mr. Kastenwagen, herzlichen Dank. Also, Isoliermatte nehmen wir mit, die Duo-Control-Geschichte nehmen wir mit. Ansonsten Schneeketten, das haben wir alles schon, glaube ich, sollte jedem klar sein, oder? Auch Auffahrmatten.
Ja, wichtig, über die Reifung haben wir schon gesprochen. Ja, richtige Bereifung, auch Profiltiefe checken. Also vom Winter ganz, ganz wichtig, dass die Bereifung auf die Jahreszeit abgestimmt ist. Und wenn man viel Wintercamping macht, meistens in höheren Regionen unterwegs ist, würde ich schon auf einen richtigen Winterreifen setzen. Nicht auf diese MS-Reifen, die funktionieren auch gut mit dem Schneeflockensymbol sind zugelassen für Winter. Aber wenn du sagst, du fährst jetzt dauernd nur in Gletscherregionen zum Skitouren gehen oder alpin Skifahren, dann bitte auf richtige Winterreifen setzen und einen ordentlichen Satz Schneeketten mitnehmen.
Dann funktioniert es auch.
Ja, und es gibt ja auch noch diese Sandbleche, ja, die kannst du auch im Schnee verwenden, wenn es wirklich mal rutscht, ja, kannst du die auch verwenden, um dich wieder frei zu fahren. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Utensil, eine Schaufel und Sandbleche oder Schneebleche, damit du wieder rauskommst, richtige Bereifung. Schneeketten, dann bist du gut aufgestellt.
Und den Einkehrschwung nicht vergessen.
Genau, das ist der wichtigste Schwung überhaupt.
Absolut, ist der Kastenwagen. Robert Hein. Danke,
bitte.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.